Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Dieses Stoßgebet, das ja bei uns schon sprichwörtlich geworden ist, stammt von Jesus. Er hat es gebetet, kurz vor seiner Verhaftung an diesem Abend, als er im Garten Gethsemane war. Naja, aber Gott hat Nein zu dieser Bitte gesagt. Was machen wir, wenn Gott auch zu unserer Bitte mal Nein sagt und das Leben anders läuft, als wir es wollen? Und was hat das mit dem Vater unser zu tun? Darum geht's in dieser Predigt. Ich wünsche Ihnen gute Gedanken und viel Freude beim Zuhören. Die kleine Ruth lässt ihre Lieblingspuppe aus Porzellan fallen. Sie zerspringt in tausend Stücke. In Tränen aufgewirft, wirft Ruth sich aufs Bett. Nach einer Weile flüstert sie: Nicht wahr, lieber Gott, du machst sie wieder heil. Ihr älterer Bruder hat an der Tür gelauscht und macht sich über seine Schwester lustig. Meinst du wirklich, Gott wird etwas tun? Ich weiß es, schluchzt Ruth. Abends sieht ihr Bruder die Scherben noch einmal an und fragt spöttisch, ob Gott schon geantwortet habe. Sicher, entgegnet Ruth zufrieden, Gott hat Nein gesagt. Liebe Gemeinde, was machen wir, wenn Gott Nein sagt? Nicht Nein zu uns als Person, sondern Nein zu einer wirklich wichtigen Bitte, die wir haben. Für die Ruth war es sicherlich ganz schlimm mit ihrer Puppe, aber ich als Erwachsener denke, naja, eine Puppe, das geht ja noch. Aber was ist mit den ganzen Menschen in der Ukraine, die alle beten, Gott macht diesem Blutvergießen ein Ende? Keiner von denen will fliehen aus seiner Heimat oder wollte fliehen. Alle wollten einfach nur zu Hause bleiben und in Frieden leben. Aber offensichtlich hat Gott Nein gesagt. Und ich denke nicht nur an die Menschen, auf die eben zurzeit alle Kameras gerichtet sind, sondern auch auf diejenigen, deren Leiden man gar nicht so mitbekommt. Ich denke an die Menschen in Burkina Faso zum Beispiel. Daher gibt es das gleiche Problem wie in ganz vielen anderen afrikanischen Ländern, nämlich dass dort muslimische Dschihadisten unterwegs sind, also extremistische Muslime, und den Menschen furchtbares Leid zufügen. Wissen Sie, im Herbst haben wir doch Fußballweltmeisterschaft, gell? Und zwar aus Katar. Und es ist genau dieses Land Katar, das haufenweise junge Männer ausbildet in einer unglaublich mittelalterlichen Form des Islam, im wirklich extremen, militanten Islam, und diese Leute dann in alle möglichen Länder schickt. Die kommen dann dort zu den Menschen als islamische Geistliche, jung und voller Elan und mit dieser mittelalterlichen Vorstellung, und machen den Leuten dann klar, dass es für sie das Beste ist, wenn man eine Scharia-Ordnung aufbaut. Und das ist ja Mittelalter pur. Die Leute kommen aus Katar und sind jetzt in Burkina Faso und anderen Ländern, Mosambik und wo sie auch hinschauen. Und die Menschen dort beten nur noch um ihr Überleben. Die Dschihadisten kommen in die Dörfer und nehmen alle Jugendlichen mit. Die Mädchen verkaufen sie als Sexsklaven, die Jungen, die machen sie zu Kindersoldaten, und wer sich weigert mitzugehen, wird einfach umgebracht. Und die islamischen Geistlichen, die bisher in diesen Ländern aktiv waren und die einen sehr toleranten Islam immer gepredigt haben, hören Sie mal zu, wie die Gambier zum Beispiel von Gott reden, die Gambier, die bei uns sind. Das ist ein Islam in einer ganz großen, weiten Offenheit. Die haben keine Chance mehr, weil diese jung ausgebildeten Dschihadisten, diese extremen Geistlichen, jetzt die ganze Gegend übernehmen. Das ist furchtbar. Und es ist furchtbar, wenn Gott auf solche Bitten dann Nein sagt. Oder wenn es um eine Krankheit geht. Oder wenn es darum geht, dass eine Beziehung in Brüchen liegt und man wirklich betet, dass das wieder wird. Und Gott sagt, nein. Jesus hat das auch erlebt. Er hat es selbst erlebt, dass Gott Nein sagt. Jesus. Und zwar damals, als er gebetet hat, im Garten Gethsemane, wenige Stunden vor seiner Hinrichtung. Ich lese Ihnen diese Szene einmal vor aus dem Matthäus-Evangelium. Da kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern, setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach, mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das war die Bitte von Jesus. Und Gott hat Nein gesagt. Und wenn ich diese Geschichte lese, dann denke ich, da ist so vieles, was ich trotzdem von Jesus lernen kann. Ich möchte mal 4 Gedanken mit Ihnen teilen heute Morgen. Das Erste, was ich hier entdeckt habe, wir dürfen Gott wirklich um alles bitten und sollen das auch. Denn was macht Jesus? Er bittet ja darum, er sagt zu Gott, ich will diesen Weg ans Kreuz nicht gehen. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich kann es vollkommen verstehen, gar keine Frage, aber überlegen Sie mal, Gott denkt sich einen Weg, wie er die Menschheit retten will, wie er das jetzt für gut hält. Und sein eigener Sohn Jesus sagt, ich will aber nicht. Gott denkt sich, dass er seinen Sohn hingibt, damit alle, die an ihn glaubt, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Kommt es euch bekannt, liebe Konfirmanden, dieser Satz? Und Jesus sagt, aber ich möchte eigentlich nicht. Und das, obwohl Jesus selbst in den Wochen davor seinen Jüngern immer wieder erklärt hat, der Menschensohn muss sterben. Und mit Menschensohn meint er ja immer sich selber. Und wenn er sagt, muss sterben, dann meint er in Wirklichkeit, Gott hat es so bestimmt. Das finde ich schon sehr auffällig. Und ich denke mir, naja, wenn Jesus das darf, Gott einen Gegenvorschlag machen, Gott einen anderen Weg, Gott um einen anderen Weg bitten, Gott darum bitten, ihn zu verschonen, dann dürfen wir das auch. Dann heißt das für uns, wir dürfen Gott um alles bitten. Nicht nur um irgendwelche Kleinigkeiten, um einen Parkplatz in der Innenstadt, sondern wir dürfen Gott um alles bitten. Auch um das, was eigentlich völlig unrealistisch ist. Zum Beispiel, dass der Krieg in der Ukraine aufhört. Denn nach menschlichem Ermessen geht das so lang weiter, bis eine Seite kapituliert. nach menschlichem Ermessen. Und trotzdem beten wir für den Frieden, weil wir sagen, auch wenn es unrealistisch ist, es gibt eine Chance, dass Gott das wahrmachen kann, dass dann vielleicht doch die Diplomatie siegt. Oder denken Sie an die Geschichte mit der kleinen Ruth. Die Puppe ist in 1000 Stücke zersprungen, eine Porzellanpuppe. Niemand auf der Welt kann das wieder flicken. Aber die kleine Ruth betet, Gott, du kannst doch wieder heil machen, oder? Ja, wir dürfen Gott um alles bitten. Und wenn wir was wirklich auf dem Herzen haben, lassen Sie uns das, so wie Jesus hier, vor Gott bringen. Das dürfen wir und das sollen wir genauso machen, wie Jesus es gemacht hat. Das ist das Erste, was ich in dieser Geschichte entdeckt habe. Und das Zweite, was mir hier aufgefallen ist, ist das. Wenn Gott Nein sagt, dann verrät er uns normalerweise nicht, warum er Nein sagt. War ja auch hier bei Jesus so. Gott hat nicht gesagt, warum er Nein sagt. Wenn Gott zu einer Bitte von uns Nein sagt und wir merken das, dann fragen wir natürlich Gott, warum machst du das so? Warum ich? Das fragen wir. Und Sie haben die gleiche Erfahrung gemacht wie ich, oder? Allermeistens bekommen wir von Gott keine Antwort auf diese Frage. Und dann verstehen wir Gott nicht. Wir fragen trotzdem, und das ist gut so. Wir sollen es ja auch. Und dann ist es so, manchmal sagt uns das Gott und wir verstehen es. Manchmal merken wir es erst im Nachhinein, zum Teil Jahre später merken wir, ach, dann hat das einen Sinn gehabt, was ich damals durchgemacht habe. Und ich glaube, in der Mehrheit der Fälle merken wir es einfach nicht und verstehen es nicht. Und Gott sagt es uns nicht, was er sich dabei denkt. Aber ich glaube, da gibt es einen ganz entscheidenden Moment, wenn wir in dieser Frage stecken. Nämlich der Moment, in dem wir das Gefühl bekommen, Gott sagt es mir nicht. Vielleicht sagt er mir es jetzt nicht. Aber ich bekomme von ihm keine Antwort. Wenn Sie diesen Moment erleben, dann kommt es ganz entscheidend darauf an, wie wir reagieren. Denn die Frage ist, wenn wir merken, Gott sagt es uns nicht, können wir dann diese Frage sein lassen? Können wir uns zufrieden geben, dass wir keine Antwort bekommen, dass unsere Frage offen bleibt und unbeantwortet? Schaffen wir es, diese Frage auf die Seite zu schieben? Oder bleiben wir an dieser Frage hängen? Dann lähmt sie uns. Und jetzt schauen Sie mal auf Jesus hier in dieser Geschichte. Gott hat wohl Nein gesagt zu seiner Bitte. Es gab keinen anderen Weg. Aber offensichtlich hat Gott ihm das nicht erklärt. Denn in der Geschichte heißt es ja nicht, dass Jesus irgendwann sagt, ach so ist das, ja dann verstehe ich alles, dann machen wir das so. Das kommt nie in dieser Geschichte. Nein, Gott sagt es Jesus nicht, warum er Nein sagt. Und dennoch war Jesus nach dieser Zeit des Gebets stark genug, um seinen Weg zu gehen. Das ist doch das Erstaunliche. Und am Schluss seiner Geschichte, da stand eben nicht der Karfreitag und nicht die Kreuzigung, sondern die Geschichte war erst dann zu Ende, als der Ostersonntag kam, die Auferstehung. Mensch, wenn wir es schaffen, in dem Moment, wo wir merken, Gott gibt uns keine Antwort auf die Frage, warum, wenn wir es schaffen, diese Frage dann auf die Seite zu schieben und unser Leben weiterzuleben, selig sind wir. Selig der Mensch, der das fertig bekommt. Denn, und das ist das Dritte, was mir an dieser Szene im Garten Gethsemane aufgefallen ist, denn letztlich kommt es doch darauf an, was Gott will und nicht, was das unser Wille geschehe. Das ist das Dritte. Es kommt darauf an, dass Gottes Wille geschieht, nicht unser Wille. Jesus betet ja mehrfach in dieser Geschichte, nicht nur einmal, er betet mehrfach. Er betet, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und dann beim zweiten Mal betet er dann, also nachdem er seine Jünger dann schlafen vorgefunden hat und wieder geweckt hat, dann geht er wieder hin und betet, mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Merken Sie den Unterschied? In Jesu Gebet, da gibt es immer zwei Dinge, die ihm wichtig sind, die er sagt. Nämlich einmal die Bitte an Gott, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, und dann die Bereitschaft, sich in Gottes Wille zu fügen, so wie du es willst, soll es geschehen. Das sind immer die beiden Elemente in diesem Gebet. Und der Unterschied ist, dass es kippt, die Gewichtung kippt im Lauf seines Betens. Das verändert sich. Am Anfang ist die Bitte ganz stark bei Jesus, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und dann sagt er noch, aber dein Wille geschehe. Und beim zweiten Mal schon ist die Bitte nur noch ganz, ganz schwach da. Wenn es halt nicht anders geht, dann geschehe dein Wille. Das verändert sich in dem Gebet von Jesus. Nicht Gott ändert seine Meinung, weil Jesus so arg betet, sondern Jesus selbst verändert sich und seine Haltung verändert sich. Und so ist es auch manchmal bei uns. Schauen Sie, wir beten doch in jedem Gottesdienst und vielleicht auch sogar jeden Tag. Dein Wille geschehe. Aber was macht das mit Ihnen, wenn Sie das beten? Was denken Sie da? Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Denken Sie da, ja, ich will so leben, wie es deinem Willen Gott entspricht. Oder, okay, es soll so geschehen, wie du es willst, nicht wie ich es will. Oder denken wir dann doch, nee, eigentlich habe ich schon einen ausgefuchsten Plan, wie das jetzt laufen soll, und Gott, halte dich doch bitte an meinen Plan. Eigentlich soll es nach meinem Willen laufen. Wir können was von Jesus lernen, nämlich wie wichtig es ist, sich in Gottes Willen zu fügen. Und das geht nur, weil wir darauf vertrauen können, dass nach dem Karfreitag auch ein Ostersonntag kommt. Nur dann geht das, dass wir uns in Gottes Willen fügen. Und dann beten wir, dein Wille geschehe, und meinen es genau so und lassen Gott die Freiheit, wie er das jetzt macht, weil er wird es auf seine Weise tun. Das ist das Dritte. Es kommt darauf an, dass Gottes Wille geschehe. Und da ist diese Bitte im Vater unser sehr wichtig. Und zum Schluss der vierte Gedanke. Wenn Gott zu uns Nein sagt, und zwar zu unserer Bitte, dann will er, dass wir Ja zueinander sagen. Wenn Gott Nein sagt, dann will er, dass wir Ja zueinander sagen. Das fällt doch hier richtig auf, wie Jesus immer wieder zu den Jüngern geht und die weckt und die dabei haben will. Und dann geht er wieder weg und betet und kommt wieder, findet sie wieder schlafend, weckt sie auf, beim dritten Mal weckt er sie erst gar nicht mehr. Jesus sucht ständig die Nähe zu den Jüngern. Und das ist ja sogar sprachlich auffällig. Denn diese Geschichte beginnt am Anfang mit dem Satz, da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten. Die Jünger sind dabei, dass Jesus mit seinen Jüngern hier unterwegs ist, wird in jedem zweiten Satz betont. Ständig heißt es so. Dann heißt es, er nahm Petrus und die zwei Jünger mit sich. Und als er sie dann schlafen findet, sagt er nicht einfach, Entschuldigung, nicht als er sie schlafen findet, sondern als er ihnen den Auftrag gibt, sagt er nicht einfach, bleibt hier und wacht, sondern er sagt, wissen Sie es, bleibt hier und wacht mit mir. Und als er sie dann schlafen findet und sie rügt, dann sagt er nicht, konntet ihr denn nicht eine Stunde wachen, sondern er sagt, konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Auch wenn Jesus es nicht wörtlich ausspricht, macht er deutlich, dass er seinen Jüngern sagt, ich schaffe das nicht allein, ich brauche euch, steht mir bei. Na und wenn es Jesus schon so geht, dass er den Jüngern klar macht, ich schaffe das nicht allein. Wie ist das denn erst bei uns? Wenn Gott in einer bestimmten Situation zu mir Nein sagt, kann ich das in einfachen Fällen aushalten, aber in schweren Fällen, da brauche ich die Hilfe der Menschen um mich herum. Wenn Gott Nein sagt, dann will er, dass wir umso mehr Ja zueinander sagen. Und deshalb sollten wir das nicht schweigend in uns hineinfressen, wenn wir das Gefühl haben, dass Gott Nein zu uns sagt, sondern wir sollten das einander mitteilen. Wir sollten das zu den Menschen, von denen wir Hilfe erwarten, zu denen wir Vertrauen haben, sagen, was wir gerade mit Gott erleben. Nicht in sich hineinfressen, sondern den anderen sagen. Und dann wird es so sein, dass wir das, was es zu tragen gibt, gemeinsam tragen. Dann werden wir einander stützen. Wir werden einander helfen. Wir werden einander umsorgen. Wir werden einander trösten und aufbauen. Das machen wir. Und Sie haben schon erlebt, und die Ukraine-Flüchtlinge erleben das in diesen Tagen auch so hier bei uns. Wir haben ja schon lange angefangen, diese Päckle zu packen und haben jetzt, die sind unterwegs, die sind jetzt schon angekommen in der Ukraine. Die Päckle, die am Donnerstag noch im Pfarrhaus lagen und bei der Familie Wagner, die sind jetzt schon angekommen. Tatsächlich sind andere Lastwagen schon vorher gefahren und die Leute von nicht im Osten, haben es geschafft, diese frühere Ladung bis nach Kiew zu fahren, in die Nähe von Kiew. Dort in den Dörfern wird das dann verteilt und ist jetzt schon verteilt worden. Das ist unglaublich, dass die das geschafft haben, durchs Kriegsgebiet zu fahren. Da fahren die Lastwagen natürlich nicht auf der Autobahn und es sind auch oft Transporter, die fahren dann auf Feldwegen und sie haben es geschafft. Und die Leute, die angekommen sind bei uns, das waren letzte Woche war es die eine Familie, jetzt sind ja fast 20 dazu noch angekommen. Die sind die, die jetzt gekommen sind in dieser Woche, die wohnen im Fabrikle in der Länderstraße und die sind am Dienstagabend angekommen und am Tag darauf haben wir alle eingeladen zu einem gemeinsamen Mittagessen im Gemeindehaus. Und da konnten sie schon Kleider mitnehmen für die Kinder, weil sie haben uns gesagt am Dienstagabend, wir haben nichts an Kleidern für die Kinder als das, was die wirklich anhaben. Und auch Kleider für die Frauen sind gesammelt worden und für die Omas. Und was an Küchenausstattung gefehlt hat, haben sie auch schon bekommen. Jetzt ist eigentlich so ziemlich alles da. Was nicht, das sage ich nachher noch am Schluss bei den Informationen im Gottesdienst. So viele Leute haben da geholfen. So viele sind dem Hilfeaufruf gefolgt. Das ist per WhatsApp gelaufen, das Ganze. Das halbe Dorf hat mitgeholfen bei diesen Aktionen. Und es war vollkommen wurscht, wie jetzt die Leute zur Kirche stehen. Wir haben das initiiert und alle haben mitgeholfen. Auch die bürgerliche Gemeinde hat wirklich nach Kräften ihren Teil dazu beigetragen. Das ist bewundernswert. Stellen Sie sich vor, sogar die Bauarbeiter auf der Baustelle, der großen Baustelle, direkt neben Fabrikle, die sind gekommen und haben sogar Kuchen gebracht für die Frauen. Das ist eine tolle Sache. Es ist ein ganz großes Miteinander gewesen. Wir tragen einander, wir helfen einander, das tun wir wirklich. Ich kann da nur ein ganz großes Danke aussprechen. Wissen Sie, eine der Frauen, also die Frauen haben jetzt von Anfang an gelernt, im Gemeindehaus bekommt ihr Hilfe. Das ist mit diesem Gebäude jetzt verbunden, diese Erfahrung. Und eine hat dann gesagt zu mir, ihr seid wie eine große Familie, das ist so anders hier. Und ich habe mit zwei anderen gesprochen, die konnten dann ein bisschen Englisch, dann konnten ich direkt mit denen reden und die haben zu mir gesagt, und das war praktisch am Mittwochnachmittag, haben sie das zu mir gesagt, zwei dieser Frauen, die angekommen sind, haben gesagt, wir helfen mit, wir wollen anpacken, wir wollen auch was tun. Die waren keine 24 Stunden in Hildritzhausen und haben gesagt, wir wollen arbeiten, wir wollen mithelfen. Da staune ich nur noch. Das ist etwas Besonderes. Aber wissen Sie, genau das ist der Punkt, den Jesus uns beibringen will, den er seinen Jüngern eigentlich beibringen wollte, in dieser Situation im Garten Gethsemane. Wenn Gott Nein zu einem von uns sagt, dann will er, dass wir anderen umso mehr Ja zueinander sagen. Und dann kann es geschehen, dass wir uns darauf einlassen, dass Gottes Wille geschieht und nicht unserer. Und das ist ja wichtig. Weil es ist so, wenn Gott Nein zu uns sagt, erklärt er uns meistens nicht, warum das so ist. Und trotzdem gilt, wir dürfen Gott alles bitten, auch das Unwahrscheinlichste, auch das, was eigentlich nicht möglich ist. Wir dürfen Gott um alles bitten. Gott sagt niemals Nein zu uns als Person. Er sagt vielleicht zu einer Bitte mal Nein, aber er sagt niemals Nein zu uns als Person. Wie Gott zu uns steht, das hat er schon immer klar gemacht. Im Jeremia-Buch steht zum Beispiel, ich habe Gedanken des Friedens über euch und nicht Gedanken des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Vertrauen wir darauf und helfen wir einander. Amen.